Das hier ist der zweite Teil unserer Podcast-Reihe zum Konzernatlas. Der Konzernatlas 2026 wird gemeinsam herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung, dem BUND und dem Dachverband Kritische Aktionärinnen und Aktionäre. Im Konzernatlas geht es darum, wie im Agrar- und Ernährungssektor Oligopole mit ihrer großen Marktmacht bestimmen, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Sie können bestimmen, wie viel Geld die Bäuerinnen und Bauern für ihre Produkte bekommen. Die Konzerne im Agrarsektor haben großen Einfluss darauf, was auf unseren Feldern angebaut wird. Auch die Preise, die wir Verbraucher in den Supermärkten bezahlen, werden zunehmend von einer nur kleinen Gruppe von Supermarktketten bestimmt. Das alles hat mit einer Marktkonzentration im Bereich der Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion und des Einzelhandels zu tun. Ich bin Łukasz Tomaszewski und auch für diesen zweiten Teil bin ich wieder hier zusammen mit Peter Kreisler, der den Podcast für uns recherchiert hat. Hallo Peter.
Hi Lukas.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Du hast uns ja schon bei der ersten Folge von deinen Recherchen berichtet und da haben wir viel von der Geschichte des industriellen Agrarsektors erfahren und wie es den Unternehmen gelungen ist, in den letzten 150 Jahren so viel Marktmacht zu bekommen. Wohin hat es dich diesmal verschlagen?
Naja, da habe ich euch was mitgebracht.
So, eine kleine Aktie. Ja.
Und mit Kollegen haben wir ganz witzig.
Okay, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Was hören wir da?
Naja, das ist ein Kölner Brauhaus und in der Aufnahme wird gerade Kölsch gezapft und getrunken.
Aber du bist jetzt nicht extra nach Köln gefahren, nur um Kölsch zu trinken, oder?
Nein, obwohl Kölsch habe ich auch getrunken.
Verstehe. Hat das denn was mit unserem Thema zu tun? Und ja, ich nehme schon an, schon, aber was hat das mit unserem Thema zu tun?
Ja, überraschenderweise schon, denn die Monopole bei den globalen Brauereien sind besonders groß. Man spricht hier auch von dem Bierkartell. Deutsches Bier ist weltbekannt, aber auf dem globalen Markt spielen heimische Brauer nur eine kleine Rolle.
Drei internationale Konzerne beherrschen das Geschäft, auch weil ihnen viele deutsche Marken gehören. Mehr als die Hälfte, 845 Millionen Hektoliter, stammen aus den Braukesseln dreier Unternehmensgruppen. An der Spitze steht der belgische Konzern AB InBev. Auf Platz 2, den Namen kennt man wohl, Heineken. Und die drittgrößte Brauerei ist China Res Snow Breweries.
Ja, auch der Biermarkt ist geprägt von Übernahmen. Die Großen fressen die Kleinen, wie man so sagt. Später haben wir tatsächlich mit dem Schankwirt auch über die Biermonopole diskutiert, die ihm auch die Preise diktieren.
Wo sind wir hier? Sag mal deinen Namen, wo wir hier sind.
Uli Müller und wir sind im Brauhaus am Eigelstein.
Das ist Köln, oder?
Köln, genau.
Köln, wie sich's gehört, im Brauhaus in Köln.
Wunderbar. Im Brauhaus in Köln, genau.
Die Stimme, die ihr hier gehört habt, gehört zu Uli Müller. Mit ihm habe ich bereits viele Recherchen gemacht. Uli Müller ist Mitbegründer von Lobby Control, einer wichtigen NGO, die den Lobbyismus besonders in der Politik untersucht. Damals haben wir gemeinsam den Parteispendenskandal der AfD untersucht. Also ich kenne ihn schon recht lange und für diese Recherche haben sich unsere Wege zufällig wieder gekreuzt.
Und was genau war der Anlass dafür?
Ein Sondergutachten.
Ach.
Ja, ich weiß, das klingt jetzt etwas spröde.
Nicht unbedingt, erzähl mir mehr davon.
Uli Müller berät mit seiner neuen NGO Rebalance Now die Monopolkommission und die hat ein neues Sondergutachten herausgegeben.
Verstehe. Und worum geht's da an diesem Gutachten?
Das hat Uli Müller mir erzählt.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Gutachten, weil die Monopolkommission sich anguckt, wie sich die Lebensmittellieferketten entwickelt. Und das ist tatsächlich notwendig, weil wir eine große Konzentration erleben. Wir haben ja eigentlich nur noch vier große Supermarktketten. Wir haben eine starke Marktkonzentration in der ganzen Lieferkette, also bei Molkereien, bei Schlachthöfen, im Getränkesegment. Und das ist eine Belastung sowohl für die Landwirte und Landwirtinnen und es ist aber auch für uns als Verbraucher.
Okay, aber Aldi, Lidl, Edeka und Co., die sind ja nicht erst seit ein paar Tagen auf dem Einzelhandelsmarkt unterwegs. Warum ist also gerade jetzt so ein Sondergutachten denn überhaupt notwendig?
Gute Frage. Es hat sich wohl alles noch weiter zugespitzt in letzter Zeit. Besonders nach dem Ukraine-Krieg kam es zu einer Krisensituation, die wir alle auch als Inflation wahrgenommen haben. Die Preise sind damals in die Höhe geschossen und besonders in Deutschland am höchsten. Das meinte zumindest Müller dazu.
Klar ist, dass auch in dieser Krisensituation eigentlich Übergewinne erzielt wurden. Aber das Interessante ist auch, dass man eigentlich nicht nur auf diese letzte Inflationsperiode gucken sollte, sondern dass wir eigentlich schon in den Jahren davor eine schleichende Entwicklung hatten, wo die Supermärkte und Discounter sich mehr Gewinne aneignen und langsam zu Preistreibern werden.
Okay, ist das jetzt der Grund, warum das Sondergutachten überhaupt erst erstellt wurde?
Sowohl durch die starke Teuerung bei Lebensmitteln als auch durch die Bauernproteste Anfang 2024 wuchs der politische Druck, sich die Rolle des Lebensmitteleinzelhandels näher anzuschauen. Das hatten auch Robert Habeck im Wirtschaftsministerium und sein Staatssekretär Sven Giegold erkannt und waren hierzu in Kontakt mit der Monopolkommission getreten. Die hatte sich dann schon in einem Kapitel ihres Hauptgutachtens 2024 der Supermarktmacht gewidmet.
Das sind auch sozusagen Dinge, die die Monopolkommission in ihren Voruntersuchungen festgestellt hat, wo es auf jeden Fall spannend ist, was das Sondergutachten dann das Fertige zeigen wird. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall diese längerfristige Entwicklung auch der letzten 10, 15 Jahre angucken müssen, weil sich da einfach Dinge verschoben haben. Und wenn das so ist, dann müssen wir einfach auch sagen, da muss das Bundeskartellamt daran, dann müssen wir da stärker auch wieder gegenhalten und gegensteuern.
Das klingt doch jetzt erstmal ziemlich hoffnungsvoll, wie ich finde. Nach der ersten Folge unseres Podcasts hatte ich erstmal so den Eindruck, wir wären diesen Strukturen irgendwie völlig hilflos ausgeliefert. Und jetzt liefert so ein wichtiges Beratungsgremium der Bundesregierung diese Hinweise. Kann die Bundesregierung jetzt also direkt in Aktion treten?
Ja, also das Kartellamt und der Staat können schon was gegen Monopole machen. Aber etwas ist neu, was die Sache für uns so interessant macht. Es hat sich gesetzlich was verändert und das schürt schon Hoffnung, meint zumindest Uli Müller.
Bundeskartellamt hat verschiedene Instrumente. Das eine ist, ne, sie gucken sich die Fusionen an, die anmeldepflichtig sind. Oder sie können auf eigene Faust, wenn sie einen Verdacht haben, dass irgendwo Kartelle bestehen, die wettbewerbswidrig sind, dann können sie da vorgehen. Das Sektoruntersuchung ist ein Instrument, wo sie sich nicht nur eine Fusion angucken, sondern den ganzen Sektor.
Das heißt, mit diesen Erkenntnissen könnte das Bundeskartellamt jetzt eine ganze Sektoruntersuchung für den Lebensmittelhandel durchführen?
Genau.
Und das Spannende daran ist, dass unter der Ampel es eine Reform gab. Jetzt können sie auch Abhilfemaßnahmen verhängen, eben bis hin zu diesen Entflechtungen. Und das macht die Sektoruntersuchung jetzt auf einmal zu einem neuen, schärferen Instrument. Der Lebensmitteleinzelhandel wäre, glaube ich, ein Sektor, wo wir sagen würden, es wäre gut, dieses Instrument mal anzuwenden.
Also, das ist ja dann schon spannend, oder?
Es ist auf jeden Fall was gut wäre und wo es ein Potenzial gibt und wo es auch nötig wäre, dass wir was machen, weil wir sehen, dass diese Konzentration im Lebensmittelbereich kritische Ausmaße erreicht hat und eine Belastung wird, auch gesellschaftlich, glaube ich, also sozusagen, ne, die Leute sozusagen ja mit Sorge verfolgen, wie ihre Lebenshaltungskosten steigen. Und ich glaube, dass das schon ein Argument ist, dass das Bundeskartellamt da mal ein bisschen schärfer hinguckt.
Müller meint, dass die vorgebrachten Argumente, dass die enormen Preisanstiege nur mit äußeren Umständen, den Kriegen und Krisen zu tun haben, einfach nicht mehr verfängt.
Aber ich glaube nicht, dass man das alles sich immer nur sagen kann, ja, das sind irgendwelche Krisen, die da durchschlagen, sondern es ist auch die Marktstrukturen, die wir hierzulande haben, sind eigentlich eine permanente Krise. Ja?
Deutliche Kritik, so würde ich das interpretieren. Wenn Müller jetzt sagt, dass die Marktstrukturen im Lebensmittelbereich hier in unserem Land eine Konzentration erreicht haben, die zu einer permanenten Krise führen, Wenn zu viele Menschen zunehmend mehr für ihre Lebensmittel zahlen und Bäuerinnen und Bauern nicht genug für ihre Produkte bekommen und teilweise sogar unter den Produktionskosten ihrer Erzeugnisse abgeben müssen, wird das zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem.
Jetzt gibt es das Sondergutachten und der politische Prozess ist ja aktuell am Laufen. Die Monopolkommission hat ja die Marktmacht und deren Auswirkungen genauestens und umfassend untersucht und auch die Gefahren aufgezeigt.
Das könnt ihr natürlich auch alles selber nachlesen. Wir haben euch das Sondergutachten in die Shownotes gepackt. Aber eins treibt mich noch um. Also wenn wir uns die wichtigsten Supermarktketten so anschauen, dann sprechen wir doch auch von Discountern. Also das sind doch alles Läden, wo es die günstigsten Lebensmittel geben sollte. So ist jedenfalls die Wahrnehmung. Stimmt das denn gar nicht?
Oh, sehr schöne Preise. Geht aber noch geiler. Oh, yeah. Runter mit dir. Oh.
Ja, das ist eigentlich der Eindruck, ne? Wenn man so einen Werbespot wie den hier von Edeka hört, dass die Preise einfach super geil sind. Schließlich wirbt auch Lidl mit dem Slogan, wir machen die billigeren Preise. Und Aldi beispielsweise hat eine Günsti-WG, die mit hippen Videos in den sozialen Medien zeigt, wie man ein Gourmet-Date mit 20 Euro macht.
Okay, das klingt eigentlich gar nicht so unlustig.
Ja, das sind natürlich hochprofessionell hergestellte Werbeclips, lustig und kurzweilig. Deine Wahrnehmung kommt ja auch irgendwie nicht von ungefähr. Und ich bin der Sache einmal nachgegangen und wollte wissen, wie sich die vier führenden Einzelhändler gerade so präsentieren und habe euch deshalb mal ein paar Werbeclips mitgebracht.
Wocheneinkauf und trotzdem sparen?
Klar, mit unseren frischen und günstigen Angeboten. Mit Aldi kannst du es dir leisten.
Okay, aber Aldi wirbt ja seit Jahrzehnten mit dem sogenannten Aldi-Tiefpreisversprechen.
Genau, und dann gibt es auch noch Edeka. Sie hatten einen sehr erfolgreichen Spot, der hieß Supergeil. Ein Teil davon haben wir ja schon gehört, in dem ihre Produkte bewerben. Das Ganze klingt dann so.
Geil, sehr, sehr geile Sachen hier. Bio ist auch sehr, sehr geil. Sehr geile Bioprodukte.
Und dann hat die Edeka-Gruppe auch noch nachgelegt, denn die supergeilen Produkte haben natürlich super Preise. So war dann auch der Titel des nächsten Clips, Preise supergeil.
Jetzt sind die Preise wirklich alle
geil.
Nein, supergeil.
Supergeil.
Wow.
Ja, wow. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, oder?
Verstehst du jetzt, was ich meine? Schaut euch doch einfach mal den Werbeblock vor den Nachrichten an. Bestimmt wirbt dort einer der großen vier Supermarktketten, meistens mehrere. Das zu finden hat mich echt nicht vor große Rechercheherausforderungen gestellt.
Warum?
Naja, die Spots liefen im Fernsehen rauf und runter, wurden von Millionen Menschen gesehen und ließen uns alle glauben, wie super günstig diese Preise der vier Discounter sind. Dabei wissen die wenigsten, dass die Supermärkte gezielt mit ihren günstigen Angeboten werben, während sie diese querfinanzieren über teure Produkte im Sortiment. Besonders viel Gewinn machen sie übrigens mit ihren Eigenmarken wie Ja oder Gut und Günstig.
Ich würde trotzdem, Peter, ganz gerne noch ein bisschen besser verstehen, wie dieser Markt funktioniert.
Also ich habe da mit Steffen Vogel von der NGO Oxfam gesprochen. Er hat übrigens auch einen Artikel im Konzernatlas geschrieben. Nach seiner Marktanalyse sieht es in Deutschland gerade so aus.
Der Lebensmitteleinzelhandel ist so konzentriert wie noch nie zuvor. Vier große Ketten teilen sich 87% des Einzelhandels untereinander auf und bestimmen auch letztlich, was dann bei uns auf den Tisch kommt. Das sind Edeka mit dem Netto-Discount, Rewe mit Penny, die Schwarzgruppe aus Lidl und Kaufland und die beiden Aldis. Also vier Konzerne bestimmen quasi den gesamten Lebensmitteleinzelhandel und das gibt ihnen eine enorme Macht, nicht nur um Preise zu setzen gegenüber uns Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Und wie die Lebensmittelpreise in den letzten Jahren angestiegen sind, hat er auch analysiert.
Die Löhne sind nur um 17% gestiegen zwischen 2020 und 2025, während die Lebensmittelpreisinflation bei 36% lag. Und für günstigere Produkte lag diese Inflation nochmal deutlich höher. Das heißt, die ärmeren Haushalte sind besonders betroffen und besonders benachteiligt von dieser Entwicklung.
Das ist natürlich besonders bitter und es ist auch nur logisch irgendwie zu folgern, wenn 4 dieser Supermarktketten alleine 87% des Lebensmittelmarktes Deutschlands besitzen, dass sie dann natürlich maßgeblich an dem Anstieg der Lebensmittelpreise beteiligt sein müssen.
Genau, die Verbraucherzentrale hat dazu auch eine spannende Studie gemacht, die die einzelnen Lebensmittel aufschlüsselt. Auch diese Studie haben wir euch in die Shownotes gepackt. Die besagt, dass die Preise gerade bei Ölen und Butter, Brot und Getreideprodukten sowie Fleisch besonders stark angestiegen sind.
Aber vielleicht war es dann doch der Ukraine-Krieg, der die Preise so in die Höhe getrieben hat, oder? Also das ist doch auf jeden Fall die Erzählung, die wir alle gehört haben, als Butter dann plötzlich über 4 Euro gekostet hat.
Vielleicht. Das ist auf jeden Fall die Erzählung. Ein Butterstück für 4 Euro. Das war aber erst im Oktober 2024. Auf jeden Fall ist es interessant, was Steffen Vogel von Oxfam dazu gesagt hat. Denn Experten haben sich das einmal angeschaut.
Also richtig ist, dass nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Preise am stärksten angestiegen sind. Und das natürlich auch mit dem Anstieg von Energierohstoffen zu tun hatte. Aber der Anstieg bei Lebensmitteln war so stark, dass er eigentlich durch diese Fundamentalfaktoren nicht mehr erklärbar ist. Also das heißt, Spekulation hat eine Rolle gespielt. Und immer stärker sind auch Ökonominnen und Ökonomen drauf gekommen, dass es eine gewinngetriebene Inflation war, dass also Unternehmen die allgemeine inflationäre Situation ausgenutzt haben, um die Preise eben noch weiter zu steigern. Das heißt, die VerbraucherInnen haben eh schon gesehen, die Preise werden teurer und deswegen haben die Unternehmen einfach noch mehr draufgeschlagen, um sich weiter zu bereichern.
Krass. Hat er dafür ein Beispiel für diese These?
Ja.
Oder sah man daran, dass einzelne Produkte wie Mineralwasser, was ja jetzt nicht in großen Mengen wahrscheinlich aus der Ukraine importiert wurde, innerhalb von einem Monat bis zu 30% teurer geworden ist. Also da gab es wirklich Preisanstiege, die mit diesem Krieg wirklich nichts zu tun hatten, sondern wo die Konzerne einfach Kasse gemacht haben.
Ja, Mineralwasser ist ein ziemlich gutes Beispiel, aber ich denke auch mal Butter importieren wir ja nicht gerade aus der Ukraine.
Also die Preisanalysen sind sehr solide und lassen sich gut belegen. Was ich allerdings bitter finde, ist, dass eine Gesellschaftsgruppe besonders abgezockt wurde. Menschen in Armut.
Also zunächst muss man sagen, dass besonders ärmere Haushalte von diesem Preisanstieg besonders betroffen waren. Dadurch, dass eben die günstigen Eigenmarkenprodukte der Supermärkte noch viel teurer wurden als die Gesamtinflation oder auch die Lebensmittelinflation, sind ärmere Haushalte eben besonders in Bedrängnis geraten. Das heißt, es gab einen deutlichen Reallohnverlust, vor allem in weniger privilegierten Haushalten. Und das ist letztlich auch Gift fürs politische Klima, wenn die Menschen wirklich sehen, ich kann mir weniger leisten, ich habe weniger im Einkaufskorb und muss sparen tatsächlich an meiner Ernährung, dann kann man sich vorstellen, was das mit der politischen Zufriedenheit im Land macht.
Denn es sind nicht nur die einkommensschwachen Haushalte, die unter den Lebensmittelpreisen ächzen.
Hier eine PwC-repräsentative Umfrage aus dem Juni 2025, die in ganz Europa gemacht wurde und vielleicht dazu spannend ist, die zeigt, wie wichtig das Thema Preise inzwischen besonders in Deutschland geworden ist. 61% der Menschen in Deutschland achten beim Lebensmitteleinkauf vor allem auf den Preis.
Ich meine, dass 4 Konzerne fast 90% Marktanteil haben, klingt jetzt erstmal verrückt. Und dann könnte man auch sagen, es gibt ja sowas wie ein Kartellamt, wo Kartelle, Monopole oder Oligopole, wie es dann immer so schön ein bisschen kompliziert heißt, eigentlich nicht zugelassen sein sollten, oder?
Das finde ich absolut auch. Aber wie reagiert denn der Staat oder die Politik?
Die Lebensmittelpreisinflation nach dem Ukraine-Krieg ist ein Weckruf gewesen, auch für die Politik, wodurch jetzt auch die Monopolkommission mit diesem Thema beauftragt wurde. Und auch auf Seiten des Bundeskartellamts verfolgt man dieses Thema weiter und sieht, dass das bedenkliche Entwicklungen gibt in den Ladenregalen und gleichzeitig ist die Situation der Bäuerinnen und Bäuerinnen weiter prekär. Deswegen gibt es ja auch Regeln wie die EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken, die ja die Landwirtschaft stärken soll. Das heißt, das Bewusstsein auf Seiten der Politik ist da und jetzt kommt es eigentlich darauf an, dass gehandelt wird.
An dieser Stelle des Interviews bringt Vogel auch die sperrige Sektoruntersuchung ins Spiel, von der wir ja bereits am Anfang dieser Folge gehört haben.
Ja, ich erinnere mich, die Behörden wie das Kartellamt sind jetzt ausgestattet, mit neuen Befugnissen gegen solche Kartelle vorzugehen.
Genau, Vogel ist sehr zuversichtlich, dass da was im Lebensmittelsektor geschehen wird.
Und das ist für uns eigentlich das Signal, dass das Bundeskartellamt jetzt handeln müsste, also seine Sektoruntersuchung nochmal durchführen müsste. Warum sollen sie es nochmal machen? Weil es mittlerweile eine andere Rechtsgrundlage gibt, um auch Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, auf so eine Untersuchung können dann auch wirklich Abhilfemaßnahmen folgen, bis hin zu einer Entflechtung der großen Konzerne. Das würde die Zerschlagung von einem oder diesen vier großen Oligopolisten bedeuten, also dass sie im Zweifel Märkte abgeben müssen an einen weiteren Mitbewerber und dadurch der Markt wieder vielfältiger wird.
Ist das denn realistisch? Also von dem, was wir jetzt in der ersten Folge gehört haben, wie geschickt die Unternehmen seit Jahrhunderten ihre Marktanteile erweitern, da bin ich echt skeptisch. Ein milliardenschweres Unternehmen wie jetzt die Schwarzgruppe, also Lidl, ist gerade das drittgrößte deutsche Unternehmen überhaupt oder die Aldi-Kette auch unter den größten 10. Geben die überhaupt noch freiwillig Marktanteile ab?
Also Vogel hat für Deutschland seine Hoffnungen so begründet.
In der Vergangenheit hat eben das Bundeskartellamt auch schon gewisse Maßnahmen durchgesetzt. Unter anderem wurde ja die Übernahme von Kaisers Tengelmann durch Edeka verboten durchs Bundeskartellamt. Dann ist allerdings das Bundeswirtschaftsministerium reingegrätscht und hat diese Übernahme forciert. Vermeintlich mit dem Schutz von Arbeitsplätzen, aber natürlich mit katastrophalen Auswirkungen für die Vielfalt auf dem Markt. Und da ist das Learning eigentlich aller Beteiligten, dass sich das nicht wiederholen darf und man eigentlich eher wieder zu vielfältigeren Marktstrukturen zurückkommen muss.
Also das war damals Wirtschaftsminister Gabriel mit einer sogenannten Ministererlaubnis.
Wenn die Politik da nicht dazwischen funkt, hat Vogel da echt Hoffnung?
Ja, also wenn die Zivilgesellschaft da jetzt weiter den Druck aufrechterhält, könnte vielleicht wirklich was passieren.
Gut, wir haben jetzt immer von den Verbrauchern gesprochen, aber die Produzenten, also die Landwirtinnen und Landwirte, Bäuerinnen und Bauern, sind doch auch betroffen von der hohen Marktkonzentration.
Genau, hier noch eine andere Stimme von einem Milchbauern. Das ist Ottmann Ilchmann, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft im Landesverband Niedersachsen. Der hat auch einen Artikel im Konzernatlas mitverfasst und den habe ich im Berliner Regierungsviertel getroffen.
Ich bin hier, weil morgen eine Milchrunde beim Minister Rainer stattfindet. Er hat alle Verbände, die im Milchbereich aktiv tätig sind, plus agrarpolitische Sprecher der Koalition zu einem Gedankenaustausch zum Milchmarkt eingeladen.
Und da gibt es Redebedarf, oder?
Da gibt es aus unserer Sicht Redebedarf, aber es ziehen schon wieder dunkle Wolken am Horizont auf. Lidl hat die Butterpreise gesenkt. Es wird jetzt schon wieder von Überproduktion geredet und von einem drohenden Einbruch des Milchpreises. Und wir haben wieder die gleiche Situation. Wir Milchbauern können das nicht beeinflussen. Wir sind Preisnehmer sozusagen, haben keinen Einfluss auf das Marktgeschehen und das möchten wir von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und auch andere kritische Agrarverbände sehr gerne ändern.
Gerade ist der Milchpreis bei 52 Cent der Liter. Industrieverbände sagen, bei 57 Cent pro Liter haben die Milchbauern ein einigermaßen gutes Auskommen. Brancheninsider befürchten, dass der Milchpreis auf 40 Cent sinkt. Und Lidl fängt jetzt schon an der Milchpreisschraube zu drehen, indem es den Milchpreis senkt. Gleichzeitig haben wir eine erneute Übernahmewelle bei den Molkereien.
Wir haben eben eine große Konzentration im Molkereisektor. Gerade fusioniert die größte deutsche Molkerei, Deutsches Milchkontor, mit der großen skandinavischen Molkerei Arla. Dann entsteht ein richtiger Gigant. Und dann haben wir wieder große Regionen in Deutschland, wo es gar keine alternative Molkerei mehr gibt. Da bin ich also gezwungen als Milchbauer eigentlich an diese neue ALA/DMK weiter zu liefern.
Ob das Kartellamt der Fusion zwischen ALA und dem Deutschen Milchkontor zustimmt, ist noch nicht klar.
Aber es gab etliche Fusionen, denen das Kartellamt in den letzten Monaten zugestimmt hat, wie eine, wo Edeka eine Molkerei aufgekauft hat.
Dabei hat das Bundeskartellamt bereits vor 12 Jahren festgestellt, dass der Milchmarkt bereits in zu wenigen Händen liegt, also der Markt zu konzentriert ist. Ilchmann von der ABL findet trotzdem, dass das Sondergutachten etwas in Bewegung bringen könnte.
Ja, das ist so. Die waren sehr interessiert, haben auch die richtigen Fragen gestellt, wie ich fand. Ich weiß auch, dass sie mit vielen anderen Kollegen gesprochen haben. Und ich erhoffe mir da schon ein bisschen Klarheit. Die Frage ist natürlich immer, diese Monopolkommission bewegt ja selbst politisch nichts. Es kommt dann auf die Politik an, wie weit nimmt sie sich diese Erkenntnisse zu Herzen. Es gab auch schon mal eine Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts vor 10 Jahren, wo eigentlich dieses krasse Marktungleichgewicht schon festgestellt wurde und passiert ist im Grunde gar nichts. Also wir sind da auf Politik angewiesen, die eben die Erkenntnisse dann auch in neue Rahmenbedingungen umsetzt.
Es bleibt also ziemlich spannend, was in nächster Zeit so passiert. Es scheint wegen der hohen Preise und auch der Bauernproteste etwas in der politischen Sphäre in Bewegung gekommen zu sein. Ist ja schon auch interessant, was du hier alles zusammengetragen hast, auch wenn es echt komplex ist, wie da alles miteinander zusammenhängt. So, das war der zweite Teil unserer Podcast-Serie zum Konzernatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. In der nächsten Folge wollen wir uns nochmal mehr anschauen, wie es im Lebensmittelsektor so zugeht. Was passiert da eigentlich mit der Lebensmittelverarbeitung? Wie sieht es bei den Bäckereien aus oder auch in der Fleischverarbeitung? Da gibt es auch jüngste Untersuchungen mit wirklich krassen Zahlen zur Konzentration in diesem Bereich. Peter, ich bin jetzt schon mal sehr gespannt, was du da wieder rausgefunden hast. Danke bis hierhin für deine Recherche.
Lukas, sehr gerne.
So, das war die zweite Folge der Podcast-Reihe zum Konzernatlas. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und auch künftig keine unserer spannenden Recherchen verpasst. Und ich sag's nochmal, ihr könnt ja eigentlich geradezu weiterhören. Folge 1, 2, 3 könnt ihr hintereinander weghören. Wie immer findet ihr alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung auf Spotify, Apple Podcast oder auch der Podcast-App eurer Wahl. Für Feedback und Kritik schreibt uns gerne eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Das ist eine Produktion des Audiokollektivs und mein Name ist Łukasz Tomaszewski.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.